Herzlich willkommen zu unserem Podcast Backstage Pieslinger. Hier stellen wir euch verschiedene Persönlichkeiten sowie Projekte der Firma vor.
Ich habe heute einen weiteren Gast bei mir, und zwar einen Philipp Rohrer. Hallo Philipp.
Hallo, grüß Maria.
Schön, dass du da bist. Philipp ist Supply Chain Manager bei Pieslinger und wir werden heute wieder ein bisschen über den Job natürlich reden, über ein bisschen was Privates und ja, freuen Sie, dass wir die kennenlernen können.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Kannst du dir bitte einmal kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst und was deine Hobbys sind?
Ja, ich bin der Philipp Rohrer. Ich komme aus dem wunderschönen St. Pancrazi. Das ist in der Biomprill-Region, also auch im Nationalpark daheim. Meine Hobbys sind Laufen, Sporteln, Fußball. Ich bin leidenschaftlicher Fußballtrainer und ja, arbeite halt sehr gerne.
Natürlich. Voll super. Kannst du uns einmal kurz erklären, was ist eigentlich ein Supply Chain Manager? Also was ist eigentlich der Aufgabe in der Firma?
Ich sage, in der Literatur findet man extrem viele Begriffe. Das ist ein extrem neumoderner Begriff oder ein neumodernes Thema. Ich würde es ganz einfach runterbrechen. In Wahrheit heißt es einfach entlang der ganzen Lieferkette schauen, dass man das Optimum rausholt, dass man Synergien schafft, dass man den Informationsfluss optimiert, dass man den Warenfluss optimiert, dass man natürlich den Geldfluss oder den Finanzfluss optimiert. Und da schaue ich, dass man eingreift. Wir bei Pieslinger haben es jetzt im September begonnen einzuführen, eine Rolle Supply Chain Management. Das heißt, wir beschränken uns jetzt aktuell einmal auf die internen Prozesse, gehen dort hauptsächlich in der Produktionsplanung, die was beide zu mir kennen, beide Sparten. Die ganze Warenübernahme, die Logistik gehört zu mir, auch die Versandlogistik ist da dabei. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt hauptsächlich damit, wie kommt die Ware zu uns in die Firma, wie produzieren wir es möglichst optimal, wie können wir Synergien in die einzelnen Abteilungen nutzen und wie bringen wir es dann möglichst optimal für uns oder einem Optimum angenähert zum Kunden. Ja.
Cool, wow, dankeschön, das war sehr verständlich, also ich kenne mich jetzt ein bisschen besser aus als vorher.
Ich hoffe es, aber ihr könnt jetzt auch halbe Seiten Definition vorlesen, weil es macht keinen Sinn.
Ja, voll, auf Wikipedia hat es auch nicht so viel Sinn gemacht, wie ich es durchgelesen habe. Super, dankeschön. Ja, und dann beschreib uns doch bitte einmal kurz deinen beruflichen Werdegang bis jetzt, mit was du gestartet und...
Wie viel Zeit hast du?
Wir haben ganz viel Zeit.
Okay, nein, mein beruflicher Werdegang ist eigentlich, wo die Stöhne her, nicht recht ausschweifend oder nicht recht lang, aber ich habe trotzdem schon einiges dahinter mir. Nein, angefangen hat, ich fange vielleicht trotzdem bei der Schulbildung an, ja. War im Gümmi in Unterstufen, bin dann in Tattel in Steyr gewechselt, habe dort dann eine Ehrenrunde draht. Bin irgendwann draufgekommen, dass ich noch nicht so weit bin, dass ich wirklich schon weiß, was ich will in der Zukunft. Hab dann HTL abgebrochen, hab dann bei der Firma Pieslinger eine Lehre angefangen aus Werkzeugbautechnik. War also eine super Möglichkeit für mich, war und wirklich eine tolle Ausbildung. Hab dann neben der Lehre, am Schluss der Lehre und neben der Arbeit als Vorarbeiter und NC-Techniker in der Produktion, habe ich dann die Abendmatura gemacht. Hab, wie ich mit der Abendmatura fertig war, entschieden, eigentlich kann das jetzt noch nicht alles sein. Dann habe ich noch ein Studium angefangen, ein Vollzeitstudium in Steyr bei der FH.
Neben der Arbeit?
Neben der Arbeit. Nein. Das war dann, da habe ich dann eine einvernehmliche Trennung gemacht, weil das war nicht gegangen. Es war wirklich ein Vollzeitstudium. Habe aber dann im Sommer eigentlich immer in die Sommerferien oder wenn es wo gegangen ist, immer Ferialpraktikant gearbeitet und war halt dann Vorarbeiter beim Fräsen oder habe Maschinen programmiert oder was auch immer. Bin nach dem Studium, habe dann auch mein Berufspraktikum in der Firma Pieslinger wieder gemacht. Das sparte alle Komponenten. Eine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben. Dann habe ich einen Master noch draufgehängt, auch in Steyr, das war Operations Management. Den habe ich Vollzeit gemacht, habe da aber wirklich dann schon Teilzeit immer in der Firma gearbeitet. Zuerst als Assistent im Controlling, als Assistent bei der Spartenleitung, also in alle möglichen Bereiche, was mir eigentlich recht viel geholfen hat, durch das ich halt jetzt dafür für später. War wie fertig war mit dem Master, habe ich dann wieder bei der Firma Pieslinger angefangen. Also der, ich komme immer wieder zurück, spannenderweise. War dann da für Prozessmanagement und KVP. Dann haben wir da einen Wechsel gehabt, da bin ich in die Sparte Elox und Pulver gewechselt. Habe dort in die Arbeitsvorbereitung, dort quasi in der Arbeitsvorbereitung mitgearbeitet als Planer und Planungsassistent. Habe dann nach ca. einem Jahr, anderthalb Jahre die Planungsleitung gekriegt. Dann danach wieder die Logistik dazu gekriegt, intern. Dann ist das Hochregallagerprojekt dazu gekommen, was gelaufen ist. Und jetzt war dann, wie das jetzt fertig war, ist der nächste Schritt jetzt gewesen, dass wir das Supply Chain Management einführen.
Wow, Wahnsinn. Also es ist echt schon viel und vor allem voll viel durchlaufen in der Firma selber eigentlich.
Ja, also ich traue mir zu sagen, es waren nicht recht viele Leute in mehr verschiedene Stöhne in der Firma unterwegs, glaube ich.
Ich glaube, das kannst du mit gutem Gewissen behaupten.
So, da habe ich schon viel gesehen. Ja.
Wolltest du immer schon irgendwas mit Logistik machen? Mhm. Weil du hast gesagt, du hast am Anfang eigentlich eine Lehre zum Metalltechniker gemacht. Werkzeugbautechniker, Entschuldigung. War das dann nach der Lehre immer schon klar, dass du in den Bereich Logistik willst oder hat sich das dann erst entwickelt?
Nein, das war überhaupt nicht klar. Ich sage ganz ehrlich, das ist, komm, ich habe den Werkzeugbautechniker gemacht, weil für mich klar war, ich habe in der HTL ja Maschinenbau gemacht gehabt, 3 Jahre. Und für mich war einfach klar, ich will in dem Bereich bleiben, ich will irgendwas mit Metall machen in die Richtung, das hat mir gefallen. Die Lehre selber war dann super, aber das mit Logistik eigentlich oder der Schwerpunkt Logistik ist dann erst durchs Studium gekommen. Wir haben dort wieder sehr viel gelernt, dann haben wir sehr viele Unternehmensprojekte in verschiedensten Firmen gehabt. Und das hat sich eigentlich ausgestellt, dass gerade im Bereich der Logistik die meisten Fehler passieren. Ne? Oder dort das meiste Potenzial noch drin steckt heutzutage, weil es sind sehr viele Prozesse technischer Natur sind ausgeschöpft. Da passiert nicht mehr viel, sondern es ist eher immer das, wie, wann, wo, was zur richtigen Zeit. Dass das ist, da muss man jetzt schauen, dass man das gut macht. Und da habe ich ein wenig Leidenschaft dafür entwickelt und habe es mitgenommen. Okay. Und darum freut es mich, dass ich jetzt in dem Bereich eigentlich arbeiten kann.
Ja, voll. Machen wir super. Ja, weil du hast diese Bleitschen eigentlich jetzt komplett auch über. Was war für dich bis jetzt die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
Die beste Entscheidung in meiner beruflichen Laufbahn war meiner Meinung nach, muss ich mir überlegen, nein, aber es war eigentlich definitiv, dass ich die Matura und dann Studium gemacht habe und dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Vollzeitstudium dazu, ich gehe trotzdem den Weg, weil es war ja, ich meine, ich war jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich bin eigentlich mitten im Leben dann gestanden, ne? Habe einen guten Job gehabt, das NC-Techniker und Einstellvorarbeiter war ja ein guter Beruf, aber es war trotzdem sicher die wichtige Entscheidung, dann dort zu sagen, nein, ich mache jetzt das Vollzeitstudium, weil ich mich damit wirklich mehr Zeit gewonnen, ich habe mehr andere Firmen gesehen durch Projekte, ich habe mich wirklich mit der Materie beschäftigen können und das hat mich einfach dann weitergebracht. Und ich sage dann, wie es dann wieder weitergeht, wo es wohin geht, das kannst du eh nicht wirklich beeinflussen, ja, jetzt oder nicht steuern. Aber ich glaube, das war wirklich die beste Entscheidung. Aber ich bereue auch keine andere Entscheidung, muss ich auch sagen.
Hat immer alles passt. Oder zu dem hingeführt, wo du jetzt bist, ja, eigentlich. Genau. Und was glaubst du, warum bist du jetzt beruflich da, wo du jetzt bist? Weil ich meine, das ist ja eigentlich ein cooler Weg vom Lehrling zu einer Führungskraft. Also das kann schon was. Was glaubst du, hat dich da hingebracht?
Ich glaube, dass sind da immer mehrere Faktoren hinbringen. Es ist sicher nicht einer allein ausschlaggebend. Viele Leute sagen immer wieder, ja, hängt mit Klick zusammen oder die richtigen Leute kennt. Da muss ich sagen, also zumindest von meiner Situation her, fast gar nicht. Weil ich habe mir im Wald alles irgendwie arbeiten müssen. Es wird dem Leben einfach auch beruflich nichts geschenkt. Ja. Ich habe die Schule abbrechen müssen und das war natürlich für mich eine Niederlage. Ja. Habe dann aber die Ausbildung gemacht. Und da war es dann schon. Und da habe ich das erste Mal gelernt gehabt, es geht halt nicht einfach von so. Ja. Ich bin zum Beispiel in der HTL. Ich habe schon meine Noten gehabt, ja, ich habe halt nichts gelernt. Ich war dann einfach zu faul vor dem Zeitpunkt. Ich war noch nicht reif genug, dass man das macht. Habe dann gesehen, mit der Matura neben der Arbeit, neben einem Schichtbetrieb, wo man sagt, da muss man reinbeißen, da muss man viele Sachen entbehren. Wenn man mehr macht, kommt da mehr raus. Ja. Das gleiche mit dem Studium, dann auch mit dem Nebenbearbeiten, mit dem Vollzeitstudium beim Master nebenbearbeiten. Die Dinge. Immer wieder die extra Meter gehen, dann geht das auch. Ja. Ich kann jetzt da auch nur gleich wieder zum Beispiel vorgreifen. Beispiel ist Hochigallage. Ja. Du kommst dann nicht aus mit den 38,5 Stunden. Ja. Es schaut immer aus, du hast da keine Chance. Du bist dann am Wochenende bist erreichbar, du bist den ganzen Tag in der Arbeit, du bist immer wieder unter Strom, aber nur so geht es. Ja. Du musst schauen, dass du Dinge fertig machst, dass du, wenn du was anfängst, dass du es fertig machst und dass du wirklich, wie soll ich sagen, damit identifizieren kannst und dass du einsteigen kannst. Ja. Dass das macht, das muss ein bisschen eine Leidenschaft sein. Und wenn man bereit ist, sag's nur, dass man den extra Meter geht, dann kommt man weiter und dann ist natürlich ein bisschen ein Klick auch dabei, ja, dass genau jetzt zu dem Zeitpunkt die Stelle fertig ist, die was man braucht oder die was man will. Ja. Aber alles andere hat man eigentlich selber in der Hand. Und man muss wissen, ist halt meine Meinung, man muss wissen, was sind meine Schwächen, was sind meine Stärken, wo kann ich bereit sein, dass ich einfach dem mit jetzt mehr gehe, wo macht es keinen Sinn, dass ich vielleicht mehr gehe, ja. Wo muss man auf sich selber einmal schauen, aber grundsätzlich immer wieder schauen, da und nicht nachlassen. Und ich lebe jetzt nicht nach großen Mottos, aber da gehört ein Spruch, der was mir relativ gut gefällt, das ist, Erfolg fängt dort an, wo die anderen aufhören. Und das trifft schon oft zu. Ja. Und ja, so eine Einstellungsgeschichte dazu. Sagen. Und das ist halt eine Charaktereigenschaft, glaube ich, was viele Leute haben. Oder halt was Führungskräfte auch mitbringen sollten oder machen. Oder wenn ich wo was weiterbringen will, die Zufriedenheit. Ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich bin nicht zufrieden. Ja. Wenn man was macht, ich bin kurzzeitig zufrieden, ich habe jetzt das erreicht, aber es muss irgendwo weitergehen. Und genauso ist, und dann steigert man sich und so setzt man sich halt weiter Ziel an, so kommt man weiter. Ich glaube grundsätzlich echt, wenn ich keine Eigenmotivation habe oder wenn ich mich jetzt nicht selber wieder motivieren kann, dann kann ich auch nicht weiterkommen, weil dann bin ich mit allem zufrieden, was ich habe. Ich hätte schon die ganze Zeit zufrieden sein können mit meiner Stelle gesagt. Ich hätte damals auch aus Vorarbeiter zufrieden sein können, weil es war gut, es ist die Bezahlung gut gewesen, es sind die Leute alle nicht, die Arbeitskollegen waren super, die Firma hat voll gepasst. Aber es ist halt immer wieder der Antrieb, irgendwo mehr zu wollen. Ja. Und das ist halt schon. Für das muss man halt dann ein Opfer bringen. Ja.
Voll, das gehört leider dazu. Aber voll bewohnenswert. Echt cool. Was ich dir auch fragen wollte, wie ist das eigentlich jetzt als Führungskraft? Ich meine, du kennst die beide Seiten, du warst Arbeiter, Vorarbeiter und jetzt bist du Führungskraft. Wie ist denn das, Führungskraft sei, aber auch andererseits dann die Mitarbeiter, mit denen man vorher vielleicht zusammengearbeitet hat, auf einmal, ich würde es nicht unter sich haben, aber die man einfach dann führen soll. Wie ist das?
Ich sage, das ist ganz ein spezielles Thema. Weil man kann da jetzt, ich schweife da jetzt wieder kurz aus, man kann jetzt sagen, man lernt beim Studium oder man lernt durch irgendwelche Seminare oder Kurse alle möglichen Szenarien und Hilfsmittel und Tools für Führung. Aber ich glaube, ich brich's aufs Einfachste ab und das ist halt wieder meine persönliche Meinung. Es ist genau so, wie ich mit Leuten umgehe, so kommt es zurück. Gell? Und wenn ich meine Arbeit gut mache, wenn ich Leute respektiere, wenn die merken, ich respektiere sie respektieren mich, dann ist das überhaupt kein Thema. Und es gibt ja verschiedene Arten von Führung. Es gibt natürlich die Leute oder die Chefs, die glauben, sie müssen immer nur mit Druck und mit Ärger und mit Druck das Ganze machen. Das ist nicht meine Art. Ja. Ich denke mal, meine Mitarbeiter wissen schon relativ genau, oder auch meine Kollegen. Wir haben ein relativ kollegiales Verhältnis. Also ich bin ja mit allen Mitarbeitern bei du. Kennst du nicht anders, ich darf es ja nicht anders wollen. Ja. Und dann ist schon wichtig, dass man einfach weiß, wann ist eine normale Kommunikation auf Augenhöhe jetzt? Ganz normal. Wann rede ich mit wem wirklich auf Augenhöhe? Wann ist so? Und wann sind einfach Punkte, wo ich als Führungskraft jetzt was entscheiden muss? Und da muss ich aber halt auch die Härte haben, dass ich es dann durchdrücke, dass ich es einfordert und dass ich es verlange. Und ich sage, das ist aber halt auch der schwarze Spagat. Weil auch wenn es keiner wo zugibt oder zugeben will, es will jeder irgendwie ein bisschen geführt werden. Ja. Das geht jetzt nicht darum, dass immer wer viel anschafft bei mir, sondern dass ich einfach weiß, ich habe gewisse Bahnen und in die Bahnen kann ich mich bewegen. Und da kann ich da und vielleicht brauche ich das auch, dass ich mir Optimum raushalte. Und ich glaube, als Führungskraft ist das Wichtigste, dass man genau die Bahn irgendwie erkennt und das bei jedem Mitarbeiter genauso feststellt. Mir gelingt das auch nicht immer, ist ganz klar. Ja. Und jeder macht seine Fehler und gerade am Anfang ist das immer schwierig. Aber ich habe genau durch das eigentlich, meiner Meinung nach, überhaupt kein Thema gehabt, obwohl ich immer wieder mit den Leuten vorher auf gleicher Ebene war und dann vielleicht doch wieder den Schritt gemacht habe, dass ich irgendwie mit Neid oder mit Missgunst oder mit sonst irgendwas ein Thema gehabt habe. Weil ich glaube, schau, dass es da immer wieder umgekommen ist, dass das was ist. Ist er verdient, ist aufgrund der, keine Ahnung, der geleisteten Arbeit, aufgrund des Potenzials, was ist, oder was ist. Und das Verhältnis selber, wie gesagt, schau, dass ich meine Mitarbeiter, so weit es geht oder so gut es geht, auch wirklich auch noch einen direkten Kontakt pflege. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer wieder einen Spiegel vorgehalten gekriegt, dass ich es nicht immer schaffe, dass man nicht immer wieder zu den einzelnen Leuten hingekommen, dass man gewisse Arbeitsplätze dann schon wieder vernachlässigt. Aber das gehört halt auch für, das ist eine leichte Niederlage, das muss man mit einstecken. Ja. Aber man muss halt schauen, dass man es wieder verbessert und dass man weiterkommt. Und dann kann man sich als Mensch und als Führungskraft wieder verbessern.
Voll. Ja, und vor allem, es ist ja auch nicht jeder Mitarbeiter gleich, du kannst ja nicht mit jedem gleich umgehen.
Nein, es ist spannend, weil es tickt wirklich jeder anders und ich sehe das nicht nur in der Arbeit, ich habe das im Fußball auch, als Fußballtrainer. Es sind so viele verschiedene Charaktere und du musst immer schauen, was ist eigentlich dem seine Motivation, was hilft dem, was kann der, was kann er nicht, in welchen Bedingungen kannst du, wie kannst du auch ausdrücken, ja? Wie bringst du das um, wie kannst du nicht mit jedem das gleiche Gespräch führen, auf der gleichen Art. Also das ist echt, das ist fordernd, und aber auch einfach spannend. Und du siehst schon, es ist extreme persönliche Weiterentwicklung. Und ich kann nur jedem sagen, weil wenn Leute glauben, ja, führen halt, eine Führungsposition ist halt schön anziehen vielleicht und sitzen. Nein, das ist einfach schauen, jede Menge Arbeit. Es ist ganz eine andere Arbeit, aber es ist Arbeit.
Voll. Vielleicht eine Arbeit, die nicht jeder gleich sieht, aber es ist trotzdem eine Arbeit, die einfach dazugehört. Was war denn bis jetzt für dich die größte Herausforderung in deiner Laufbahn, in deiner Karriere?
Die größte Herausforderung in meiner Karriere. Das klingt gut. Gibt es auch verschiedene. Gibt es immer wieder. Also die erste wirklich prägnante Herausforderung für mich war, da die Matura nebenbei zu machen, sich das selber zu finanzieren, das neben der Schicht, ich kann es nur immer wieder wiederholen. Dann treiben wir um, dann bist du mir, dann gehst du trotzdem wieder in die Schicht. Du musst in der Früh wieder auf oder du hast noch eine Geschichte, du musst Kollegen wieder fragen, ob sie mit dir tauschen können. Das war Wahnsinn. Du musst lernen, dann musst du die Matura legen. Das ist wirklich, das war herausfordernd, ja, am Anfang. sagt, das war wirklich, das war nicht ohne. Ja. Hat aber dann gepasst. Und das Nächste, wo ich dann sage, was dann wieder Herausforderung war, war ein Suchegal-Lagerprojekt. Das war, weil das ist einfach ganz eine andere Dimension. Das war nichts, was ich vorher gekannt habe oder in dieser Menge. Okay, mehr. Vielleicht später noch mal was dazu sagen, aber das war sicher ein Punkt, der hast du gemacht. Und dann jetzt der Spagat zwischen, oder die kleinen Steps zwischen, immer nur mehr Personalführung dazu haben, weil das hat sich eigentlich innerhalb von einem Jahr oder von zwei Jahren hat sich von einer Person jetzt auf knappe 46 oder 50 hat sich gesteigert. Ja. Aus Mischung aber mit Angestellten und Arbeiter, also ich sage so wieder ganz andere Art der Tätigkeiten oder auch der Charaktere, was ist. Und jetzt darin gipfelnd im Supply Chain Management, die Einführung. Also das ist auch eine Riesenherausforderung. Einfach durch den Grund, dass keiner kennt. Oder weil man halt sagt, das war ich da und das haben wir gemacht. Nur das ist jetzt ein spannendes Thema.
Voll. Also immer Schlag auf Schlag eigentlich. Es geht immer weiter. Genau, und meine nächste Frage ging eher ein bisschen auf die Projekte ein. Ich würde gerne am Anfang mal über das Hochregallager reden. Wie war das so? Wie gesagt, es war ja auch selber für die Firma ja ein Megaprojekt. Ich meine, erstens mal steht da ein großes Ding da, das jeder sehen kann jetzt vor der Weiten. Warst du da Projektleiter oder wie war das?
Nein, und das wird auch oft falsch gesehen. Das will ich nämlich gleich mal richtig sehen. Projektleiter von dem ganzen Thema war der Ernst Weigel. Ja. Ich war so stellvertretender Projektleiter. Wir haben extrem viel zusammengearbeitet und gemacht. Ich muss da ganz klar Danke sagen zu ihm. Ich habe da extrem viel Verantwortung vor ihm gekriegt und habe das auch machen dürfen, wo auch teilweise ein blindes Vertrauen drin war oder wirklich eine Unterstützung. Und darum hat es dann teilweise auch so ausgeschaut und ist dann immer wieder wo kommuniziert worden, ja, das ist ein Philipp sein Projekt. Ja, es war eben mein Projekt. Aber die Projektleitung hat der Weigel ernst gehabt und der hat da genauso einen riesen Beitrag dazu geleistet wie jeder andere in dem Team. Ja. Nur, dass das auch gesagt ist. Jetzt zu dem, was habe ich da gemacht? Ich meine, das war spannend vor allem. Man muss ja da vielleicht auch sagen, im Firmenjargon wird immer noch das Hochregallagerprojekt. Das war ein gewaltiges Logistikprojekt. Wir haben ja nicht nur ein Wabenlager aufgestellt, wir haben ja schon eins gehabt, sondern wir haben einen Verladeplatz neu gestaltet. Ja. Es ist die Verladung, die Warenanlieferung hat sich geändert. Das sind riesige bauliche Maßnahmen mit einem Verladeplatz gewesen. Dann haben wir geschaut, wie können wir den ganzen Warenfluss bei uns eigentlich gestalten. Jetzt abgezielt, aber mit Schwerpunkt auf die Vertalanlage, auf die gestrige Beschichtungsanlage, die was wir haben. Wie bringen wir die Ware dorthin, und damit wir aber Staplerverkehr, Staplerstunden reduzieren können, ja. Die was einfach wieder einhergegangen sind. Ich meine, jeder, der was früher bei uns in der Firma ein bisschen unterwegs war, gewesen, du hast ja keinen Schritt gehen können, ohne dass ein Stapler um eine Ecke umgeschossen ist. Das immer auf engstem Raum, immer mit Vollbeladung. Und dann gesagt, das war ein riesen Sicherheitsrisiko und natürlich auch ein Gesundheitsrisiko. Und auch ein Kostenthema, natürlich auch für die Geräte, die was man immer wieder braucht. Ja. Und das war auch dabei. Ich sage, dort die Gedanken zu machen. Wir haben Transportschicken gebaut, wir haben ein Lager gebaut, wir haben das bestehende Lager, was vorhanden war, haben wir eigentlich Operation am offenen Herzen gemacht. Ja. Wir haben es eigentlich mitten in der Saison quasi das RBG rausnehmen müssen und haben es ersetzen müssen, also auf den nächsten Stand kommen. Also das war, ich sage, das ist mehr als wie nur ein Lager zu bauen, weil das wird immer ein bisschen vernachlässigt, aber das war immer spannend. Meine Aufgaben selber waren, von Aufschau von der Lieferantenakquise oder von der Lieferantenfindung, vom Anfragen, von diesen Sachen, natürlich dann die Vergabe, die Angebotsverhandlungen, alles mit dem Einkauf und auch mit der Projektleitung, mit allen zusammen, da spielen ja, wie gesagt, viel mehr Leute mit als wie ein, zwei, was jeder seinen Job machen muss. Dann hin zur ganzen Prozessgestaltung. Das war viel von mir. Pflichtenhefterstellung, die Lastenhefterstellung, dann die Umsetzung dazu. Wir haben ja da, unser Partner hat ja quasi auch noch nie ein Projekt in dieser Dimension gemacht. Ja. Die sind extrem spezialisiert auf Hochregallager, das haben sie gemacht. Sie sind extrem auf lauter Einzellösungen, aber sie haben das ja auch nicht gehabt mit so Vertikaleinlagerstationen, mit Transportstrecken. Dann unsere Logiken dahinter, wir sind ja eine alte gesessene Firma und haben gerade in der Logistik, gerade in der Warenbereitstellung extrem viel Know-how aufgebaut gehabt. Ja. Wie bringe ich was möglichst schnell aus dem Lager aus und bringe es zur Produktion hin, dass das kommt. Und das muss ich dann aber erst abbilden in einer neuen Software mit Leuten, die was von der Materie eigentlich wenig Ahnung haben. Ja. Wir sind ja da viel mal dumm gefahren und da muss ich wirklich auch unsere Firma loben, von der ganzen Entwicklung her. Wir haben uns da einige Konkurrenten, kann man sagen, oder aus Deutschland oder in andere Bereiche angeschaut, was nicht direkt in unserem Konkurrentenklientel sind, ja. Angeschaut, wo wir eine davon haben. Und es arbeitet ja dort fast keiner so effizient wie wir. Das glaubt man, das glauben die Mitarbeiter bei uns wieder nicht, aber das ist, wir sind wirklich sehr stark ausoptimiert, wenn man das sieht. wir können uns auch überall verbessern, wir müssen überall noch weiterkommen. Aber da haben wir in gewissen Bereichen wirklich schon, sind wir wirklich schon auf einem sehr guten Niveau. Dann, was nur das Thema war, den ganzen Bau begleiten, Projektpläne machen, Zeitpläne, das intern steuern, mit dem externen Bauplaner, was wir gehabt haben, das Ganze abstimmen, weil den haben wir natürlich gebraucht zur Abstimmung, weil ich hätte jetzt nicht sagen können, wo wird der Schoder austauscht, was ist da der Abbau, wann wird Bodenplatten gemacht, sondern wir aber dann einfach die internen Gewerke koordinieren, zu machen. An der Stelle muss ich aber auch ganz stark bei uns einen technischen Dienst ausheben, was bei uns da, gerade in der Rolle waren es da der Ehrenfeldner Dominik und der Miss Michel Gerald, die was auch extrem viel mitgearbeitet haben, was auch hinter die Kulissen immer wieder extrem viel gemacht haben, wann wieder schnell was war zum Begleiten von der Technik, zum Kabelhitzieren, wann wir schnell eine Lösung wieder braucht haben. Ich meine, das ist ja faszinierend, du stehst dort und da vorne kommst drauf, die Öffnung ist klar. Für was jetzt bringt der Bauteil nicht ein oder der Kran kann das nicht heben. Also, und ich sage, da muss man dann schnell reagieren und du brauchst immer ein gutes Team. Genau das Gleiche auch bei der IT mit dem Nedelöl Stefan. Also wir haben immer, was der mitgeholfen hat, Stefan mit seinem Know-how, aber der ganzen IT-Prozessgestaltung, bei der Schnittstellengestaltung. Also das ist echt, puh.
Wow, war viel schön. Wie lange hat das denn Ganze gedauert? Also auch mit der Vorbereitung vorläuft?
Mit der Vorbereitung, dass ich jetzt nicht liege, aber ich glaube, wir haben 2016 haben wir angefangen.
Wirklich?
Endgültig in Betrieb gegangen, der letzte Teil ist dann letztes Jahr im Jänner. Jetzt sind wir mal dort und jetzt gibt es eh das schöne Video, wo wir durchfahren.
Genau, voll.
Also, dass das Ganze so rennt und dass man wirklich sagen kann, wir sind jetzt in der Produktion so weit, dass wir im Großteil mit den Anlagen wirklich effizient arbeiten. Wir haben nur jetzt kommt die nächsten Potenzial, wo man sagt, wir können jetzt optimieren, jetzt können die Leute wieder mehr dazugenommen, wieder ins Boot, ganz viele Arbeiter, wo können wir jetzt wirklich wieder Punkte rausnehmen, wo wir uns verbessern können, was können wir für sie noch umgestalten. Aber jetzt sage ich zumindest mal mit ruhigem Gewissen, jetzt rennt es einmal. Ja.
Ja, voll. Es läuft geschmeidig. Wie man so schön. Ich glaube, das unterschätzen immer viele Leute, wie viel Aufwand das so ein Riesenprojekt ist. Also ich hätte nicht damit rechnen, dass das fast 4 Jahre dauert, so insgesamt, weil ich meine, gestanden ist ja schnell, innerhalb von einem Jahr oder so, glaube ich.
Ja, und ich sage, ich meine, das klingt auch vermessen, aber wenn man jetzt, wo nur ein Lager hinstellt, wenn ich jetzt genau sage, ich reduziere es auf das, wie es immer hoch, das Hochregallagerprojekt, ja, das ist relativ schnell gemacht. Du hast den Bauplaner, du brauchst dir die Bewilligungen, das ist klar, aber das sind ja Standardprodukte zum Teil. Das, was so lange ist, sind einfach die unzähligen Termine und Abstimmungen mit den ganzen verschiedenen Gewerken, mit den Softwarefirmen, mit. Dass man wirklich sagt, jetzt kommt man dort hin, wo man ist. Und dann natürlich auch die internen Abstimmungen. Es hat ja nicht jeder die gleiche Meinung dazu, wenn ich was mache. Das Projekt selber, ich meine, das muss man auch sagen, das war, soweit ich weiß, auch das Größte in der Firmengeschichte, von der Investitionssumme her. Das war jetzt nichts, wo man einfach sagt, das machen wir halt so.
Na, echt cool. Und ich meine, Supply Chain Management, haben wir ja vorher schon geredet, das heißt, ist ja auch mit dir eingeführt worden, erst seit ein paar Monaten sogar. Ist ja eher ein operatives Projekt, sage ich jetzt einmal, so ein Projekt, das man nicht so greifen kann wie ein Hochregallager. Wie war denn das so? Was war da deine Aufgabe?
Ja, das ist auch, ich kann nicht sagen, was war die Aufgabe, weil es ist meine Aufgabe und das wird mich noch lange begleiten, solange ich das Vertrauen natürlich habe, dass ich es mache. Das darf man auch nicht vergessen in der Wirtschaft. Nein, aber das ist ganz anderes Thema. Ja. Das ist ja, wenn ich ein Bauprojekt habe oder wenn ich ein Anlageumbau oder ein Optimierungsziel habe, ja, du setzt deinen Plan, du stimmst dich mit den Leuten an, du setzt die Maßnahmen, du machst es durch, du hast den Zeitplan, wird runtergearbeitet, jeder sieht es. Du sagst, ich baue hier, die erste Tasche steht vor dem Lager, jeder weiß, da geht was weiter. Jetzt ist zu, okay, super, jetzt fahren schon die Container durch, passt. Das gibt es ja bei so organisatorischen Änderungen überhaupt nicht. Und wir sind da ganz tief in einem Change-Management drin. Das muss man auch sagen. Und wir sind ein sehr altes, eingesessenes Traditionsunternehmen. Wir ticken aber auch so. Ich sage, die ganze Belegschaft oder die Großteil der Belegschaft tickt auch genau so. Wir sind das eingesessene Familienunternehmen in Mullen, was ja auch unsere Stärke ausmacht zum Teil. Aber was halt dann für solche Prozesse, für neue Prozesse teilweise schwierig ist. Ja? Oder halt das Verständnis dann vielleicht oft nicht da ist. Man muss da aber ganz klar sagen, ich erfinde das nicht neu. Das hat auch immer so den Eindruck, jetzt macht Rolf Philipp macht jetzt das Supply Chain Management in der Firma. Wir haben ja einen Versand, wir haben eine interne Logistik, wir haben die ganzen Rädchen, die was sowas an wie ein Einkauf, die was ja einen guten Job machen. Wir haben den Versand, wir haben die Dame, wir haben die Sachbearbeiter, wir haben die Produktionsplanung. Das hat es ja natürlich schon gegeben. Nur was halt bei uns ist, und das war das Hauptproblem, glaube ich, und darum wird es auch eingeführt in der Firma, ist, wir sind halt auch historisch bedingt sehr auf 2 Geschäftsfelder. Ich reduziere es jetzt einmal auf die Hauptgeschäftsfelder, was bei uns die mechanische Fertigung ist, halt die Alukomponenten und was die Oberfläche ist. Ja. Auf das sind wir halt auch historisch so hingewachsen. Und man muss jetzt schauen, wie können wir das Ganze einfach auch Synergien schaffen? Wie schaffen wir es, dass die Planung besser miteinander redet? Dass wir die Anlagen intern einfach besser miteinander verwenden? Ja? Dass einfach die Kommunikationsflüsse besser werden? Ja? Die, was länger in der Firma sind oder die, was mit uns zu haben, wissen, wir haben aktuell noch zwei ERP-Systeme. Zum Beispiel, das sind so Dinge, das ist alles schwer miteinander zu kommunizieren. Und genau für das wird jetzt einmal das SCM eingeführt. Und meine Aufgabe ist ja hauptsächlich jetzt mal zu schauen, wo kann ich Synergien schaffen, wo können wir Abläufe verbessern, wie können wir vielleicht auch, das waren jetzt die ersten Schritte, was ich gemacht habe mit meinem Team. Würde ich meinen, du hast mit dem Völsker Ralf hast du eh schon geredet, war der erste Podcast. Ja. Das ist genauso ein wichtiger Baustein dazu, wo ich sage, der, was da extrem viel mitwirkt, der, was da extrem viel mitarbeitet, ja, dem, was man Aufgaben gibt, wo man dann sagt, okay, schauen wir, wie können wir Vertretungsregelungen jetzt zum Beispiel vom Lager, Alukomponenten, was vorher war, jetzt besser lösen. Können wir das nicht mit der Warenübernahme, wie es in der EP heißt, in der Eloxal und Pulver heißt, können wir das nicht verbinden? Können wir unsere Staplerflotte nicht irgendwie kombinieren? Wo können wir unsere Wareneingänge, ist jetzt ein Projekt, das jetzt wieder startet, wie können wir das für die gesamte Firma einmal einheitlich machen, dass wir nicht an fünf verschiedene Stellen anliefern und macht, also das sind eher so Kleinigkeiten, sage ich mal, die was aber dann wieder eine große Auswirkung haben können. Ne?
Voll, und vor allem durch auch Umstellung sind und ja auch wichtig sind. Ich meine, es ist voll spannend, wenn man sich über sowas Gedanken machen kann. Das ist eigentlich echt cool. Jetzt haben wir sehr viel über den Job geredet. Jetzt wird es einmal Zeit, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar die erste Frage ist gleich mal, was wolltest denn du als Kind werden, Philipp?
Es kommt doch auch, was du jetzt meinst. Also ich sage, ich wollte als Kind wollte erfolgreich und glücklich werden. Ne? Nein, Spaß, aber das ist schon. Ich muss ganz sagen, da bin ich vielleicht nicht im richtigen Klischee. Ich kann mich echt nicht. Wenn ich jetzt zurückdenke, ich könnte nicht sagen, ich wollte unbedingt Astronaut werden oder Pilot.
Wirklich? Feuerwehrmann, Detektiv?
Nein, habe ich echt nicht. Man hat halt seine Sachen gehabt, ja, oder man hat im Fernsehen was gesehen und sich gedacht, ah, das ist cool, oder man hat das gekannt, oder man weiß, der Papa. Mein Vater war zum Beispiel ein Radladerfahrer und Fahrer beim Benecker. Wir waren Landmaschinenbauer, gelernter. War auch ein cooler Job gewesen. Also gibt es ja als Kind nichts Cooles, als wie so ein riesiges Baufahrzeug, wenn man da umfahren und dann werden wir vielleicht mal mitfahren und schauen, also das ist ja, ah, aber ich kann jetzt echt nicht sagen, ich hätte das oder das werden wollen. Später dann, mein Kind im jugendlichen Alter, habe ich dann gewusst, ja, mir gedacht, schau, eher vielleicht was Theoretisches mehr, als wie was Praktisches, war halt der erste Gedanke, dann habe ich gesehen, theoretisch war ich vielleicht doch noch nicht so weit. Das war, aber dann hat es gepasst, ne? Aber ich habe das nicht gehabt, ja. Für mich war dann, schau, das muss ich schon sagen, relativ klar, mit dem Schritt quasi dann, dass ich in den Bildungswelt weitergehe, dass ich irgendwann in eine Führungsrolle kommen will. Dass das ist, was ich will. Und das habe ich aber ja nicht nur beruflich gesehen, sondern das habe ich einfach so gesehen. Ich habe immer gern Fußball gespielt, immer gern was da. Aber wie man seine Schwächen und Stärken kennen muss, weiß man irgendwann, wo der Leistungszenit erreicht ist und wie man wo was tut. Und mir hat das früher immer schon Mutz aufgeregt, wenn ich das Gefühl gehabt habe, der Trainer ist einfach keine Führungskraft. Ja. Also jetzt als Führungskraft, aber das ist nicht schlüssig, was der macht. Oder da hat man ganz andere Ideen oder wir sollten was anderes machen. Und dann bin ich dann relativ früh, eigentlich habe ich meine aktive Fußballkarriere sein lassen. Ich glaube, das war mit 22 oder mit 23. Und habe dann gesagt, nein, ich wechsle da schon ins Trainergeschäft.
Ja, voll cool. Wie kriegst du eigentlich nach der Arbeit am liebsten den Kopf frei? Kannst du das überhaupt? Kannst du nach der Arbeit abschalten oder bist du immer eher einer, der halt immer ein bisschen länger drin ist?
Ja, das kommt immer drauf an. Also ich bin schon einer, dass der Kopf sehr viel immer Arbeit, oder halt, wo ich selber gesagt habe, so im Hintergrund, rennt auf 5 Uhr. Aber ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, dass man irgendwo Wege und Ventile findet, dass man abschalten kann. Weil es ist, wenn du viel arbeitest, wenn du viel machst, wenn du dann stressige Situationen hast, wenn du immer wieder sonst sich halt, du musst was haben. Und ich habe da verschiedene Kanäle für mich gefunden. Die was sind, das eine ist Sporteln, Laufen gehen, Ausbauen. Ist halt irgendwas wirklich ist, dass man sagt, jetzt bringt man es frei. Währenddessen arbeitet der Kopf trotzdem noch, ja. Das ist eh klar. Aber andere ist zum Beispiel auch gerade das Fußballthema, also Fußballtraining. Weil wenn du gezwungen bist, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, und das ist ja gerade im Kampfmannschaftsbereich ist das so, du überlegst dir Taktiken, du schaust, bist beim Förder, du musst Trainingspläne erstellen, Vorbereitungen, Nachbereitungen, solche Dinge zu machen. Du hast dann nicht die Zeit, geistig dich nur auf das eine Thema zu fokussieren. Ne? Das heißt, da blendest du einmal um, dass du gern, wenn Fußball gerade nicht ist, dann tue ich ja gern Fernsehen immer. ist ein Laster von mir, ist, glaube ich, die größte Schwäche. Ja. Das ist gern tue. Und lesen. Ja. Einmal was lesen, um sich auf was anderes zu konzentrieren. Andere Themen. Also, ich lese ganz wenig Management-Bücher oder solche Dinge, sondern eher wieder zum Beispiel von Stephen Hawking irgendwelche Bücher über Physik oder keine Ahnung, solche historische Dinge gern, wow. Über Tempelritter und was weiß ich, also wirklich einfach dann wieder ganz andere Dinge.
Ja,
und irgendwann also einfach, und auch nicht so Fantasy, sondern dann schon eher wieder Fachbücher oder halt eher in die Richtung. Oder meine Frau ist ja immer lustig, weil wenn wir zum Beispiel einen Urlaub haben und man sagt, jetzt kauft man sich dann nur mehr Heft oder irgendwas, dass man in der Therme oder keine Ahnung wo entspannen kann oder dass man sich da anhört, dann kaufen wir SPM und sie sagt, wie kannst du bei sowas jetzt, kannst du nicht entspannen. Aber das ist für mich dann eigentlich entspannen.
Also. Ja, voll ist für jeden was anderes, gell. Und das ist auch so cool, weil es ist ja auch sehr breit gefächert, also tut sich auch gut, dass es nicht immer nur Management-Themen oder Logistik-Themen sind, mit denen du dich beschäftigst. Gibt es noch irgendwas am Schluss, was du sagen möchtest, irgendwen, bei dem du bedanken möchtest, was du unsere Zuseher und Zuhörer vielleicht noch mitgeben möchtest?
Ja, also ich sage bedanken. Man muss sich bei allen Leuten eigentlich bedanken, mit die, was man am Lebensweg trifft einfach oder auch im Karriereweg trifft, ja. Die, was mitarbeiten, die, was mitziehen, die, was einen fordern. Teilweise auch die Kritiker muss man sich auch bedanken, weil immer, wenn ein Widerstand kommt, ich meine, Widerstand, Reibung erzeugt immer Energie, erzeugt Ärger. Ja. Das heißt, ich muss was tun. Ich muss mich selber wieder weiterentwickeln und sogar da muss man sich eigentlich dann bedanken. Ja. Im Hintergrund auch, wenn man es nicht gleich wahrhaben will. Aber hauptsächlich eh bei allen Mitarbeitern, die, was ich habe, und bei allen Kollegen, aber auch bei allen anderen Führungskräften. Es geht nicht allein. So eine Firma rennt nicht, weil einer wichtig ist. Das geht nur gemeinsam und funktioniert nur so. Und wenn ich irgendwem was mitgeben kann, oder darf, oder wenn ich schon zumuten darf, weil ich bin ja jetzt auch nicht alt, ich bin 36 Jahre, ich habe jetzt auch noch nicht alles erlebt, ja. Aber ist einfach das, man kommt meiner Meinung nach nur weiter, wenn man einfach auch bereit ist, für das, was man will, was zu machen. Ja. Dass man weiß, was kann ich, was muss ich können und was muss ich bereit sein zu opfern oder zu machen dazu, dass das funktioniert. Ja. Und wenn ich dann bereit bin, wieder den einen extra Meter zu gehen, dann wird es wahrscheinlich auch so eintreten, dass es passt. Ja. Und im Endeffekt muss man dann einfach mit sich selber zufrieden sein, glaube ich. Und wenn man das schafft, also wenn man dann schafft, dass man sagt, immer mit dem Geleisteten, was ich habe, bin ich zufrieden, den Schritt habe ich erreicht, ich gehe wo weiter, dann ist man glücklich und dann passt es. Ja.
Dankeschön, Philipp, für das schöne Gespräch. Hat mich viel gefreut. Dann sage ich auch danke fürs Zusehen und Zuhören. Und wir sehen Sie bei der nächsten Folge. Schaut auf unsere Social Medias vorbei, bewerbt euch fleißig für unsere offenen Stellen und wir sehen Sie bei der nächsten Folge.